Good afternoon.
Schönen Nachmittag. Seeds beinhalten das Versprechen neuen Lebens. Seit dem Beginn von Genetik haben die inneren Eigenschaften der Saaten immer wieder zu neuen Erfindungen in der Landwirtschaft geführt. Das hat unsere Technosphäre expandiert. Wie H.J. Müller 1947 sagte, wir können Leben nicht machen, aber wir können es neu machen. Wir dürfen nicht vor unserem Schicksal zurückschrecken, sondern gemeinsam mit unseren Genen arbeiten, sodass die Evolution zum ersten Mal ein bewusster Prozess werden wird. Und er schrieb, das wird die höchste Freiheit sein, die Menschen oder Leben an sich haben können. Die Hoffnungen Müllers, dass die Evolution unter menschliche Kontrolle gebracht werden könnte, spiegelten auch die Ansprengungen der Grünen Revolution bis 1966 wider, als in Mexiko, in China, Südasien und anderen Ländern sehr viele neue Getreideernten eingefahren wurden und der Hunger in der Welt reduziert werden konnte. Und Saaten sind also nun eine Möglichkeit, über Leben nachzudenken und seine biotechnologischen Möglichkeiten. Heute ist das Erfinden, das Designen von lebenden Dingen auf sehr viele Felder ausgedehnt. Aber vor über 100 Jahren gab es Versuche, die Heredität zu verstehen, neue Früchte und Blumen zu entwickeln. Und die Avantgarde war nie weit vom Avantgarden entfernt. Und Züchter und Hortikulturfreunde, Wissenschaftler waren schon zum Beginn des letzten Jahrhunderts begeistert von der Vorstellung, die Evolution beeinflussen zu können. Und man hoffte natürlich, dass das auch kommerziell lohnend sein könnte. Zum Beispiel im Cold Spring Harbor Laboratory in New York. Das ist bis heute ein wichtiges Labor. Und man hoffte dort, dass man die Evolution beschleunigen könne, dass man die Pflanzenwelt und die Tierwelt formen könnte, um daraus Nutzen zu ziehen. Kreaturen, die man früher vielleicht als Monster abgetan hätte, wurden jetzt studiert als Mutationen und man hoffte, so eine Zeitung damals, dass die Modifizierung und die Verbesserung von Tieren und Pflanzen auch den Menschen helfen würden. Viele hatten versucht und es nicht geschafft, das zu tun, aber die Entdeckung der Radioaktivität und der Röntgenstrahlung gab neue Hoffnung. 1927 machte Müller selbst eine Entdeckung. Da ging es darum, dass er Fruchtfliegen mit Röntgenstrahlen beschoss und er hat es dadurch geschafft, die Mutationsrate zu steigern. Es gab mehr Mutationen, als er zuvor in den 20 Jahren der Fliegenforschung bis dato gesehen hatte. Und das war, so Müller, sozusagen das Paradies für Mutationen. Große, kleine, hässliche und schöne waren auf einmal da. Sie waren tatsächlich eine Vielzahl. Die Wurzeln des Lebens waren entdeckt worden, die Gene waren entdeckt worden. Und Müllers Entdeckung, das nannte er Artificial Transmutation of the Genes, verbreitete sich und eröffnete eine neue Welle der genetischen Forschung. Und aus mutierten Fruchtfliegen verstand man dann die Sequenzen von Genen und die Zusammenhänge mit Chromosomen, die Fragen des Lebens selbst, Saaten und Samen. Müller bekam für diese Arbeit den Nobelpreis. Viele Jahre später, im Jahr 46, das war das Jahr nach dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, also eine Zeit, wo sich viele Menschen sorgten, welche Auswirkungen Radioaktivität auf die Menschen haben würde. Und es war tatsächlich so, dass Müller immer mehr die Mutationen tatsächlich als Gefahr für die Zukunft sah und nicht mehr als Hoffnung. 1948 fordert er also eine Art der Prophylaxe, einer Mutationsprophylaxe, weil er die Mutation zunehmend als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit sah. Aber 1948 gab es auch einen natürlichen Mutationsprozess, der entdeckt wurde. Barbara McClintock hat die Arbeit von Müller hier weitergeführt. McClintock hatte ganz bestimmte Prozesse entwickelt, und zwar Forschungen mit Mais. Und sie hat Kreuzungen erreicht, wo die Chromosome sich gegenseitig zerrissen haben. Das war etwas, was zuvor durch die radioaktive Strahlung erreicht worden war. Und das konnte sie dann später auch ohne diese Strahlung erreichen. Das heißt, sie hat also tatsächlich geschafft, hier das Design zu zerstören. Und nach 15 Jahren Arbeit war sie in der Lage zu unterstützen, dass es sogenannte Mutable Loci, die sogenannten springenden Gene, Transposons genannt wurde. Und dieser Bericht, den McClintock also 1948 schrieb, im Annual Report, dem Department von Genetics bei Coltsman Harbor, da hat sie das zuerst publiziert über die springenden Gene. Ein Kollege hat mir das gezeigt und hat gesagt, das zu lesen, das ist wirklich dicht. Das ist, als würde man Mathematik lesen. Von oben nach unten, von hinten nach rechts, von hinten nach vorne und wie in einer Fremdsprache. Es ist unglaublich kompliziert, was sie da erreichte. Als Expertin in Zytogenetik hat sie immer mit Mikroskopen gearbeitet. Das war sozusagen ihr Standard, um zu sehen, was auf Chromosomenebene in den Zellen passiert. Und die Veränderungen, die sie studierte, waren manchmal auch mit dem bloßen Auge sichtbar. Vielleicht können wir uns das nochmal genauer anschauen hier. Und zwar gucken wir uns nochmal an, was sie da genau interessiert hat. Es ist toll, dass wir diese Beispiele hier haben, dass ich Ihnen das nochmal genauer erklären kann. Und diejenigen, die wir nicht über die Grenze haben, transportieren können, zeige ich Ihnen hier. Also Sie sehen hier diese Kerne, die haben Punkte oder Streifen oder sind unterteilt. Die haben sehr interessante Muster und sie hat gelernt, das zu lesen. Und sie konnte dann ganz genau sehen, was in diesen einzelnen Körnern tatsächlich passierte. Und das hat sie über viele Jahre hinweg perfektioniert. Sie hat also Maiskörner gefunden, die Sektoren hatten oder Streifen oder die in der Mitte halbiert waren. Man sieht das hier auf dem Bild, die wurden halbiert. Und sie konnte dann durch die Pigmentierung lesen, was passierte. Und sie sagt, es schien so, dass eine Zelle das bekam, was die andere Zelle verloren hatte. Und sie konnte das nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen. Da ist etwas passiert, das Genom ist sozusagen durchgedreht. Und sie hat nicht nur mehr Mutationen gefunden, als sie je erwartete, sondern sie hat noch etwas ganz anderes gefunden. Es waren besondere Gene, die also diese Mutationen verursachten. Und dass diese Gene dynamisch waren, dass die also rumsprangen innerhalb der Chromosomen von einem zum anderen und vom Ursprung zur nächsten produzierten Zelle. Und sie sagte, Mensch, da passiert so viel. Und dann sagte ich aber, nun, das Geheimnis dahinter ist die Kontrolle. Und sie nannte diese springenden Gene kontrollierbare Elemente. Manche sagen, dass sie das Gensystem gebrochen oder durchbrochen hatte. Diese ganzen Mutationen, die sie da sah, das waren mobile Elemente, die die Gene eigentlich stumm schalteten. Und sie hat also nicht nur die springenden Gene entdeckt, andere hatten das auch schon, aber sie sagte, sie hatte vor allem ein neues System der Genregulierung gefunden, wie man sie an- und ausschalten kann. Und das würde man heute in die Epigenetik stecken. Und die nächsten 30 Jahre hat sie dann auch versucht, wirklich rauszufinden, wie dieses System funktioniert. Müller hatte also begonnen, sich auf Gene zu konzentrieren und diese Mutationen in Fruchtfliegen gefunden. Und McClintock hat aber begonnen, die Chromosome zu manipulieren und dann die Mechanismen hier zu studieren. Ein paar Jahre später, zwischen 57 und 66, arbeitete McClintock mit Kollegen in Mexiko. Die sozusagen das Heimatland der Maispflanze und sie war dort bei einem Projekt, um das Erbe der Maispflanze zu erforschen. Und es ging vor allem darum, neue Saaten für die Farmer in der Region zu entwickeln. Also es waren landwirtschaftliche und ökologische Interessen hier. Als Teil des Committee für die Preservation of Indigenous Crops versuchte sie also zu verstehen, wie die Kombination verschiedener Chromosomen ganz außergewöhnliche Pflanzen produzieren konnte, und zwar welche, die gar nicht aussahen wie Mais. Und sie sagte dann, jedes Genom kann jedes andere herstellen. Die Grundlage ist da. Es waren alle immer dieselben Grundlagen, aber die Frage ist, wie setzt man sie zusammen? Wie ein Lego-Set zum Beispiel. Man kann immer wieder was Neues bauen, wenn man es anders zusammensetzt. Und sie sagte dann, wir erkennen nun die außergewöhnliche Integration der Genome. Was ich hier interessant finde, ist die Möglichkeiten für zukünftige synthetische Biologie hier ihre Grundlage finden. Und auch in ihrer Erfahrung, die sie tatsächlich in Mexiko auf den Feldern dort machte. Saaten sind aber nichts ohne ihre Umgebung. Dementsprechend müssen wir uns auch anschauen, was ihre eigene Arbeit war und wo sie das gemacht hat. Das war ihr Labor hier, das sehen wir auf dem Bild. Dort hat sie die meiste Arbeit tatsächlich gemacht. Und andere Forscher haben dann also versucht, weitere Kreuzungen für hybriden Mais zu entwickeln. In Mexiko hat sie mit der Rockefeller Foundation gearbeitet und deren Ziel war es, synthetische Varietäten für den lokalen Gebrauch zu schaffen. Also nicht wie das amerikanische Hybrid-Mais-Produkt ging es in Mexiko bei den synthetischen Varietäten darum, die gab es zuerst 1948, da ging es darum, offene Besamung möglich zu machen, sodass die Bauern ihre Saaten auch wiederverwenden konnten. Und in Mexiko wurden also andere Lösungen gesucht als in den USA. Biologische Innovationen hängen natürlich auch immer damit zusammen, wo sie stattfinden und wie dort die politischen Gegebenheiten sind. Auf andere Weise war es auch 1948, dass es prometheische Anstrengungen gab, hier weiter zu forschen. Und vor allem in der Sowjetunion war es so, dass Genetiker und die Genetik auch sehr viele Probleme erlebten. Im Westen ging es darum, die Gene zu manipulieren, aber die Manipulierung der Umwelt bekam vor allem in der Sowjetunion eine ganz neue Bedeutung. 1948 gab es in der Sowjetunion den großartigen Plan zur Transformation der Natur. Und da ging es darum, einen großen Gürtel von Waldfläche neu zu gestalten. Da sollte man also, das sieht man hier auf dem Bild auch, da sollte man Bäume pflanzen, um die Winde zu hindern, die Fläche zu zerstören. Das war eines der größten Ingenieurprojekte der damaligen Zeit. Und es ging auch darum, dem Klimawandel entgegenzuarbeiten. Schostakowitsch hat das Lied der Wälder geschrieben, um diesen Plan zu feiern. Einer der Ratgeber von Stalin war der Meinung, dass man Saaten sehr eng aneinander säen sollte, um Cluster von Bäumen zu säen. 60 bis 80% aller Wälder, die unter der Regierungsanordnung gepflanzt wurden, wurden in diesen Clustern tatsächlich angebaut. Und das Resultat war, dass es eine 94-prozentige Sterberate unter diesen neuen Pflanzen gab. Nur ein Drittel aller Saaten überlebte nach 8 Jahren noch weiter. Das heißt, der großartige Plan für die Transformation der Natur war großartig in der Theorie, aber hat nicht wirklich funktioniert. Und die Auswirkungen der Pseudowissenschaft auf die Wald-, auf die Forstwissenschaft war schlimm genug, aber es ging noch viel weiter. Es ging darum, dass man nicht mehr länger die Genetik anerkannte, sondern unter dem Namen Lysenkoismus versuchte, die Umwelt zu manipulieren und nicht die Gene. Ein Historiker, der da also ganz groß dabei war, sagt das so. Es war also so, dass das Wissen der Elite nicht mehr länger anerkannt wurde. Und dann wurde ein Wissenschaftler gefragt, wie unterscheidet man denn eine Linse und eine Erbse? Und Lysenko antwortet dann, nun, tu sie auf deine Zunge. Und dieses Denken wurde immer populärer in den 30ern und in den 40ern. Und 1948 gab es dann das berühmte Treffen der All-Union Academy of Agricultural Sciences der Sowjetunion als eine Neugestaltung der Heredität zum offiziellen Parteidogma wurde. Die Realität von Genen wurde als bourgeoise Dichtung abgetan. Man sieht kein Gen, es gibt sowas nicht. Und stattdessen wurde behauptet, dass die Heredität durch menschliche Kontrolle der Umwelt geformt werden könnte. Eine ganz einfache Technik konnte angeblich die Ernte verbessern und vor allem in extremen Klimabedingungen funktionieren, was ja in der Sowjetunion sicherlich sehr gut gewesen wäre. Aber Lysenko hatte auch noch andere Vorstellungen, dass eine Pinie sich in eine Fichte verwandeln könnte und dass man immer mehr ernten könne. Aber es ging wirklich nur darum, das, was die Regierung hören wollte, das hat er versprochen. Lysenkos Attacken machte tatsächlich die sowjetische Genetik über eine Generation hinweg bedeutungslos und trug zum Hungertod von Millionen von Menschen bei. Und was einst gemeinsame prometheische Anstrengungen und Träume waren, innerhalb und außerhalb der Sowjetunion, die Heredität im Sinne der Menschheit neu zu gestalten, wurde damit zunichte gemacht unter den politischen Realitäten. Als die Hereditätsstudien und die Welt der Geopolitik miteinander kollidierten, Floh Muller, der über viele Jahre hinweg einen großen Beitrag zum Aufstieg der sowjetischen Fruchtfliegengenetik geleistet hatte aus der UdSSR. Und er verließ die Sowjetische Akademie der Wissenschaften 1948. Oft wurden seine Kollegen Fly-Lovers und Man-Haters genannt und sie wurden verfolgt, sie wurden teilweise sogar hingerichtet. 300.000 Wissenschaftler verloren ihren Job, viele suchten den Freitod oder wurden ins Exil geschickt oder auch hingerichtet. Der Lysenkoismus dominierte in der UdSSR bis in die Mitte der 70er Jahre. Aber diese geopolitischen Streitigkeiten in der Wissenschaft hinterließen auch Spuren bei dem Konzept der Mutation selbst. In der Sowjetunion sah man Mutationen als etwas Gezieltes, Absichtliches und potenziell Nützliches. Und sie waren auch oft sichtbar auf Organismusebene. Man sah das zum Beispiel bei der Ernte dann in den Feldern. Im nicht vom Lysenko beeinflussten Westen und auch dank Müllers wichtiger Arbeit zu diesen Themen sah man Mutationen nun eher als etwas Zufälliges und meist Schädliches und auch als Schlüsselfaktoren einer neuen genetischen Risikoberechnung, die basierten auf der gründlichen Studie von Labororganismen. Unsere eigene Heredität vor Schaden zu bewahren, wurde immer mehr nicht nur zu einer wissenschaftlichen Frage der Genetik, sondern spiegelte die Sorgen hinsichtlich der Frage, welchen Platz die Menschheit innerhalb einer ausgedehnten Technosphäre einnimmt, wieder. Wie lange würde unsere zunehmend radioaktive Welt bewohnbar bleiben, fragte sich Müller. Also wichtig für biologische Forschung, ob es über das Feld oder die Atmosphäre, war niemals weit von der politischen Realität. Die Tatsache, dass die Erde die gemeinsame Heimat aller Menschen ist, wurde 1948 auch auf andere Weise immer sichtbarer. V2-Raketen, die bis 60 Meilen weit in den Orbit geschossen wurden, boten neue Ansichten der Erde. Die deutlichsten und detailliertesten Fotos der Erdkrümmung, so wurden sie genannt. Und zwar unter der Überschrift »Und Columbus hatte recht« im amerikanischen Magazin National Geographic. Diese neu gefundene Möglichkeit, die tatsächliche Krümmung der Erde zu sehen, die zuvor ja nur eine theoretische Wahrheit gewesen war und nun erstmals von maschinellen Augen bestätigt wurde, brachte auch neue Ideen für die Transformation unseres Planeten mit sich und befasste sich sogar mit dem Export von terrestrischer Biologie in andere Welten. Die ultimative eskapistische Fantasie und gleichzeitig auch die ultimative Verwirklichung einer Ingenieursversion, Vision für die Technosphäre. Auch die Vorstellung der Panspermie wurde zu diesem Zeitpunkt immer wieder diskutiert. Olaf Stapleton schrieb 1948, dass innerhalb kürzester Zeit die menschenzentrierten Visionen eines Lebens im Weltall verwoben wurden mit Diskussionen, den Weltraum mit Menschen zu besamen. Ebenfalls im Frühjahr 1948 gab es die neue Disziplin der Astrobotanik. Da ging es um die Frage, ob man mit Spektroskopie das potenzielle Wesen der Vegetation auf dem Mars durch komparative Studien mit Pflanzen aus Hochgebirgen erkunden könne. Die Frage, wie Pflanzen überleben konnten in extremen Klimaumgebungen, sollte den Menschen dabei helfen, herauszufinden, wie man das auch auf andere Bereiche übertragen konnte. Die Entdeckung von Pflanzen im Weltall hatte natürlich dann auch große Bedeutung. Es ging natürlich auch um die große Frage der Untersuchungen zum Ursprung des Lebens. Denn die gleichen philosophischen Prinzipien dialektischen Materialismus, die zur Erklärung möglichen Lebens in anderen Welten herangezogen wurden, könnten dann auch den deterministischen Ursprung des Lebens hier auf der Erde erklären. So zumindest die Behauptung des Biochemikers Alexander Oparin. Als Befürworter einer bahnbrechenden Theorie zum Ursprung des Lebens auf der Erde besaß er trotz seiner politischen Überzeugung hohe wissenschaftliche Glaubwürdigkeit. Und sowohl Oparin als auch Müller glaubten an diese Theorie. Und es ging darum, unseren Planeten und Galaxien zu verstehen. Und Müller schrieb, ich kann nur zu der Schlussfolgerung kommen, dass es in unserer Galaxie viele Planeten wie die Erde gegeben haben muss, die eine chemische Evolution erlebt haben. Und er schrieb an anderer Stelle, in vielen anderen Welten neben der unseren muss es Leben geben. Und in den sternbesetzten Abgründen des Kosmos gibt es mit Sicherheit eine Unzahl exotischer Formen. Während eines Vortrags an der Universität Indiana mit mehr als 4000 Zuhörern deutete Müller an, dass er nicht nur an den Möglichkeiten zur Neuerschaffung der Erde durch den Menschen interessiert sei, sondern dass man sich inzwischen sicher sein könne, dass man bei der Reise zu anderen Planeten neue Möglichkeiten zur Umformung der Lebensformen um uns finden könnte. Es gäbe wundersame Chancen für die Entwicklung des Lebens. Und wenn man einen Weg fände, die eigenen Wünsche in Übereinstimmung mit den biologischen Möglichkeiten zu realisieren, so wäre die Welt der Pflanzen und Tiere immer mehr für uns zur Neuerschaffung vorhanden. Und 1958 reflektierte er weiter, seltsame Winde wehen uns nun von Atomen, Genen und aus dem Weltall entgegen. Wir sind Kreaturen des Übergangs, schrieb er, und wir dürfen dem Schicksal nicht aus dem Weg gehen oder es fürchten. Also, die kosmischen Grenzen des Lebens zu verstehen, waren tatsächlich ein Ziel Müllers, und er publizierte einen Brief an den jungen Carl Sagan in diesem Buch hier. Und darin schrieb er unter anderem, welch ein Triumph wird es sein, wenn wir innere und äußere Bestrebungen verbinden und koordinieren können. Und vielleicht, so sagte er, treffen wir uns eines Tages im Geiste in den Steppen auf dem Mars. Gibt es Genetik, Epigenetik auf anderen Planeten? Er hielt einen Vortrag mit dem Titel Menschliche Verantwortung für unser genetisches Erbe, nur einen Monat nach dem Start des ersten sowjetischen Satelliten. Und darin wies er auf die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit hin und argumentierte, dass die Welt es sich nicht leisten könne, einzelnen Ländern ihre eigenen genetischen Sputniks zu erlauben. Ob in der Landwirtschaft oder der Genetik oder auch in Laborversuchen zur Untersuchung des ursprünglichen menschlichen Lebens oder auch bei den Untersuchungen möglicher Lebensformen an anderer Stelle, sehen wir, dass Saaten immer ein Teil nationalen und ideologischen Kontextes sind. Heredität, Wissenschaft, Politik, wir sehen immer wieder diese enge Verbindung zwischen den Saaten und ihren Ebenen und ihrem Boden, zwischen den Genen und den Menschen und direkte Manipulation und indirekte Ideologien transformieren Seeds immer wieder und auch die Felder, auf denen sie wachsen. Kultur und Politik hängen eng zusammen mit produktiven und provokativen Weisen mit der biologischen Innovation. Sie liefern das Saatgut für neue Innovation, aber auch gleichzeitig das Potenzial für ihre Zerstörung. Und wir sehen genauer, wie